HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Markus Hau steigt die Treppe hinauf zum Dachboden. Im Haus der Palutiner in Limburg befand sich fast 90 Jahre lang das Missionsmuseum des Ordens.
Ja, wir haben eben damals, als das Museum abgebaut wurde, 2011, waren wir uns bewusst, die dürfen jetzt nicht irgendwo lagern. Deshalb sind die damals hier in Museumskisten verpackt worden, eben auch, dass kein Staub eindringt, dass da nichts passiert.
Auf dem großen Dachboden des alten Missionshauses lagert die Sammlung der Mission in luftdicht verschweißten Kartons.
Da sind Armreifen, das sind Trommeln, ein Kopfschmuck, unten das ist einer der Throne. Dann gibt es solche Häuptlingsstäbe, Palaverstäbe, die heute auch noch benutzt werden.
Markus Hau ist Missionssekretär des katholischen Ordens der Palutiner im deutschsprachigen Raum. Der 46-jährige Priester steht vor einer Kiste mit ausgestopften Tieren.
Das ist ja auch interessant. Wir haben früher mal gedacht, haben die überhaupt noch einen Wert, diese Tierpräparate? Jetzt aber durch das starke Artensterben bekommen die plötzlich einen Wert, weil manchmal sind diese Unterarten, die hier durch Zufall dann konserviert sind, sind die schon gar nicht mehr da.
Die Palutiner sind vor 130 Jahren von Limburg aus in die deutsche Kolonie Kamerun aufgebrochen. Dort blieben sie bis zum Ersten Weltkrieg und sandten zahlreiche Gegenstände aus der Lebens- und Glaubenswelt der Ethnien des westafrikanischen Landes an die Lahn.
Dann sind wir vielleicht jetzt eher so in dem Bereich von Masken. Die müsste man sicherlich auch noch mal genau untersuchen.
Die Masken sind traditionell dem Oberhaupt eines Dorfes oder einer Ethnie vorbehalten. Sie haben einen rituellen Charakter und werden beispielsweise bei Feiern zu Ehren der Ahnen getragen. Gerade wenn er über die rituellen Objekte der Missionssammlung spricht, merkt man Markus Hau an, dass er sich unwohl fühlt. Mehrmals beteuert er, man müsste eigentlich Provenienzforschung betreiben, erforschen lassen, welche Geschichte die Gegenstände haben und wie sie nach Limburg gekommen sind. Doch dazu sei man noch nicht gekommen. Nun lagern die vielen Kisten weiter auf dem Dachboden.
Insofern ist die Sammlung gesichert, aber darf hier auch nicht ihren endgültigen Platz finden.
In Deutschland gibt es rund 80 solcher kirchlichen Sammlungen aus einstigen Missionsgebieten. Die meisten sind sehr klein, lagern in Ordenshäusern und sind in der Regel für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Begonnen hat die Geschichte der Missionsmuseen während der Kolonialzeit. Im 19. Jahrhundert entstanden in vielen deutschsprachigen Städten derartige Museen, so auch in Basel. Während die Palutiner in Kamerun versuchten, die Einheimischen zu Katholiken zu machen, wollte die Basler Mission den Kamerunern den evangelischen Glauben bringen. Schon seit 1860 sammelte die Basler Mission gezielt ethnologische Objekte. 1908 wurde dann die erste Ausstellung eröffnet. Die Kulturanthropologin Isabella Bosa hat sich intensiv in einem wissenschaftlichen Projekt der Provenienzforschung von Teilen der Basler Sammlung gewidmet.
Einmal waren das tatsächlich Aufforderungen aus dem Missionsmuseum, ganz konkret, als man dann das Sammeln professionalisiert hat, als man auch gemerkt hat, dass Missionsausstellungen durchaus lukrativ und beliebt sind, dass man auch im Zuge dessen versucht hat, Missionssammlungen zu erweitern. Vorher waren es aber vor allem eigentlich Studiensammlungen. Das heißt, die Objekte sollten dafür genutzt werden, die Missionare auf ihre zukünftige Lebenswelt oder Umwelt eigentlich vorzubereiten.
Ganz ähnlich sah es bei den Palutinern aus, sagt der Kunsthistoriker Dominik Müller vom Diözesanmuseum Limburg.
Man versuchte eben möglichst breit kamerunische Kunst, kamerunische Alltagsgegenstände zu sammeln, um den Palutinern auch Anschauungsobjekte zu geben, was sie in Kamerun erwartet.
Im vergangenen Jahr hat das Diözesanmuseum Limburg zahlreiche Objekte aus der Missionssammlung präsentiert. Der Titel der Ausstellung: Alles Palotti, die Palutiner und die Kamerun-Mission.
Wir hatten eine Vielzahl religiöser Objekte, also sogenannte Fetische, die Gottheiten oder Ahnen der Kameruner darstellten. Auch einige aus dem repräsentativ höfischen Bereich.
Zum Beispiel traditionelle Thronsessel der Chiefs, der sogenannten Fons.
Da diese Fons eben auch kultische, priesterliche Aufgaben übernommen haben, war das gar nicht so einfach zu trennen zwischen höfischer Repräsentation und eben kultisch-religiösen Bereich.
Zahlreiche Ritualobjekte dienten nicht nur dem religiösen Kult.
Dann gibt es natürlich auch Objekte, die Herrschaftsinsignien waren, die eben lokalen Herrschern jetzt in Kamerun gehört haben. Und die hatten natürlich wichtige Bedeutung, einerseits für die Gemeinschaft und die Identität, aber auch für die Legitimation des Herrschers.
Schätzungen gehen davon aus, dass mehr als 80% des afrikanischen Kulturgutes in europäischen Sammlungen lagert, auch in denen der Missionssammlungen. Über Jahrzehnte wurden Objekte aus den Missionssammlungen meist unreflektiert in der Öffentlichkeit präsentiert. Doch spätestens seitdem der senegalesische Ökonom Felwin Sarr und die französische Kulturhistorikerin Bénédicte Savoie 2018 in einem Gutachten für den französischen Präsidenten Macron die Rückgabe des kolonialen Erbes forderten, hat sich die Debattenkultur verändert, sagt Isabella Bossa.
Als sensible Objekte bezeichnen wir rituelle Objekte, und da sind natürlich ganz viele in den missionarischen Sammlungen, weil man davon ausgehen kann, dass diese nicht freiwillig abgegeben wurden. Es sei denn, das ist eben ein Spezifikum von Missionssammlungen, dass zumindest in der offiziellen Variante immer gesagt wurde, dass die Objekte bei der Konversion abgegeben wurden.
Zu diesen sensiblen Objekten zählt beispielsweise im Wuppertaler Museum auf der Hart der Vereinten Evangelischen Mission das Fragment eines Grabmals eines Herero-Führers aus Namibia. Das Grabmal wurde nach der Niederschlagung des Herero-Aufstandes in einer großen Missionsausstellung 1913 präsentiert. Der Ausstellungskurator Christoph Schwab.
Bei uns in der Ausstellung ist es ein ganz wichtiges Objekt, an dem wir auch den kolonial verstrickten Teil der Missionsgeschichte gut darstellen können. Man kann daran sehr anschaulich Besucherinnen und Besuchern die Geschichte auch zeigen. Es regt auch zur Diskussion hier durchaus immer wieder an.
Man habe einige Versuche unternommen, die Herkunft des Grabmals näher zu erforschen, sagt der Wuppertaler Archivar.
Wir haben einiges herausfinden können, aber im Prinzip trotz der bislang immer wieder auch aufgenommenen Recherchen und dem Kontakt zu den Stellen in Namibia selbst haben wir bisher nicht klären können, zu wessen Ehren dieses Grabmal gegebenenfalls einmal errichtet worden ist.
Schwab räumt aber auch ein, dass es der Vereinten Evangelischen Mission an finanziellen und personellen Kapazitäten fehle, tief in eine Provenienzforschung einzusteigen. Selbst für eine Digitalisierung der Bestände, die Interessenten aus den ehemaligen Missionsgebieten den Zugriff erleichtern würde, fehle das Geld. Da hat Andrea Scholz in den vergangenen Jahren bessere Bedingungen nutzen können. Die Ethnologin hat mit finanzieller Unterstützung der Volkswagen-Stiftung die Herkunft bestimmter Objekte des Ethnologischen Museums in Berlin-Dahlem untersucht. Unter anderem ist sie auf rituelle Objekte gestoßen, die von den Maroons aus Surinam stammen. Ursprünglich sind die Maroons seit Mitte des 17. Jahrhunderts als Sklaven aus Westafrika gekommen. Über die Herrenhuter Mission der evangelischen Brüdergemeine gelangten Gegenstände der Maroons ins Berliner Museum. Diese Ritualobjekte seien oft lokal und zeitlich sehr spezifisch genutzt worden.
Das heißt, es ist extrem schwer zu sagen, was bedeutet dieser oder jener Gegenstand, weil die Rituale immer wieder sozusagen wie neu erfunden werden. Das hängt zusammen mit so einer Art Besessenheitskult, also wo ein Geist sich einer Person bemächtigt und dieser Geist sagt dann der Person, wie sie sich zum Beispiel kleiden soll oder was sie für Utensilien benutzen soll. Und das sind eben immer wieder neue Utensilien. Das heißt, in dem Moment, wo ein Missionar einer Person dieses Utensil oder dieses Kleidungsstück abnimmt und das irgendwie sammelt und sonst wohin befördert, geht die Bedeutung verloren und damit im Grunde auch der Sinn.
In Vorbereitung der neuen Ausstellung im Berliner Humboldt-Forum hat sich Andrea Scholz mit Vertretern indigener Völker getroffen.
Das war sehr, sehr bewegend, also weil die Leute zum Teil Dinge gesehen haben, die sie eben wirklich in real noch nie gesehen haben, sondern die sie nur kannten aus Mythen. Zum Beispiel bei den Tucano-Gruppen in Nordwest-Amazonien, da spielen Objekte eine ganz große Rolle in den Herkunftsmythen. Also da gibt es zum Beispiel so einen Zigarrenhalter und eine dicke Zigarre. Und der Mythos sagt, dass die ersten Menschen im Rauch von dieser Zigarre entstanden sind. Und es gibt ganz viele andere Objekte, die so bestimmte Symbole aus diesen Ursprungsobjekten dann auch in sich vereinen oder darauf referieren. Also es ist wirklich eine ganz ausgefeilte Ästhetik. Und die Leute, die hier waren aus dieser Region, ich habe niemanden hier gehabt, der so einen Zigarrenhalter in echt schon mal gesehen hatte. Also es war das erste Mal, dass sie so ein Ding in der Hand hatten.
Den Museumsobjekten wurde mit dem Besuch der Indigenen quasi Leben eingehaucht, neue religiöse Bedeutungszusammenhänge und eine zweite rituelle Ebene wurde sichtbar.
Das ist völlig schräg. Also es hatte so alle Aspekte. Es war auf der einen Seite auch sehr heilsam und schön, glaube ich, für beide Parts irgendwie, diese Zusammenführung. Aber es wurde immer sehr klar gesagt, diese Dinge, die gehören eigentlich uns. Und aufgrund unseres traditionellen Rechts. Weil das ist ganz klar, also die Tradition sagt, diese Dinge wurden ererbt von den Vorfahren und gehören eigentlich zu den Clans oder Gruppen dazu.
Dennoch sei eine Rückgabe oft gar nicht erwünscht, sagt Andrea Scholz. Weil sich die ursprüngliche Wirkung der Ritualgegenstände nach den Vorstellungen der Tucano zeitlich und lokal sehr begrenzt entfaltet.
Dann gibt es noch zusätzlich dazu einfach die Angst, dass die Dinge auch Schaden anrichten können, weil die eben nicht als einfache Dinge angesehen werden, sondern halt als sowas wie Lebewesen.
Für die Besucher aus Amazonien war es schwer erträglich zu sehen, dass das, was sie als Geister ihrer Religion ansehen, als lebendige Wesen mit eigener Macht, im Berliner Museum in Kisten und Schubladen lagert. Das galt auch für andere Ritualgegenstände.
Flöten, die in dem Initiationsritual der Männer eine Rolle spielen und die von Frauen nicht gesehen werden dürfen, die lagen bei uns irgendwie gerümpelig in so einem Fach zusammen mit ganz vielen anderen Flöten. Total vertrocknet, weil das sind eigentlich Instrumente, die sind aus so einer Palme geschnitzt, die im Wasser steht. Das heißt, die werden auch unter Wasser aufbewahrt. Und dass die bei uns unter diesen Bedingungen im Depot liegen, das macht die kaputt, ist klar.
Für die Berliner Ethnologin ist klar, dass sie die religiösen Gefühle der Indigenen respektieren will.
Die Tatsache, dass die eben von Frauen gesehen werden konnten, das war halt wirklich ein Riesenproblem. Und dann haben wir die alle separiert und in extra Kästen gelegt und draufgeschrieben, dass das eben besondere Objekte sind und dass nur Männer die anschauen dürfen.
In einer Ausstellung sollen die Flöten nicht mehr präsentiert werden. Die Begegnungen mit den Vertretern der Indigenen war für Andrea Scholz extrem aufschlussreich. Doch solch ein Austausch ist die Ausnahme. Das Diözesanmuseum Limburg hat für seine Ausstellung Alles Palotti die Objekte aus der Missionssammlung der Palutiner so übernommen.
Natürlich sind diese Objekte, die für uns heute hier nur Kunst sind, für einen Teil der Kameruner natürlich ganz anders aufgeladen, weil sie eben möglicherweise eben diese kultische oder zumindest die traditionelle Lebensweise ihrer Vorfahren widerspiegeln und damit eben eine ganz andere Bedeutung haben, als eben nur reines Dekorationsobjekt zu sein.
Sagt Dominik Müller vom Diözesanmuseum Limburg. Zugleich räumt er ein.
Wir haben es jetzt aber auch unterlassen, das in der Tiefe zu interpretieren. Die Objekte standen eher für sich und sollten die Vielfalt auch der palutinischen Sammlung zeigen.
Ungeklärt ist meist nicht nur die tiefere religiöse Bedeutung der Objekte, offen ist auch oft die Provenienz, die Herkunft.
Es handelt sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht um Raubkunst, aber die wissenschaftliche Aufarbeitung steht noch aus. Da sind eben die Palutiner selbst in der Pflicht und die wollen in Zukunft ihrer Verantwortung auch nachgehen.
Doch Raub war auch unter Missionaren nicht selten. Andrea Scholz ist zu Beginn ihrer Arbeit im Ethnologischen Museum in Berlin-Dahlem auf einen rituellen Ahnenstab der Maroons gestoßen, jener Ethnie aus Surinam, die von Herrnhuter Missionaren zum rechten Glauben geführt werden sollten.
Die Karteikarte, die zusammen mit diesem Stab aufbewahrt wurde, die hat meine Aufmerksamkeit ganz besonders geweckt, weil da stand eine Geschichte drauf. Ich konnte es überhaupt nicht fassen, wie das formuliert war, nämlich im Prinzip, dass die Person, der Stab ursprünglich gehört hat, in einen Laden kam, an einer Missionsstation, und der Angestellte dieser Missionsstation, der Person, dem Besitzer, diesen Stab weggenommen hat, den der Besitzer unter dem Gewand verborgen hatte. Und das stand eben wirklich unverblümt so auf dieser Karte drauf.
Die Ethnologin reiste ins ostsächsische Herrnhut, um vor Ort in den Quellen des Archivs zu forschen.
Da ging schon sehr eindeutig daraus hervor, dass da die Beziehungen zwischen den Maroons und den Missionaren nicht besonders gut waren und die Missionare große Probleme hatten, die Leute irgendwie zum Gottesdienst zu bewegen und ja, auch so ein bisschen die Praxis dann wie gesammelt wurde, ne, dass da auch wirklich gezielt zum Teil Objekte weggenommen wurden, um eben bestimmte religiöse Praktiken zu unterbinden. Und gleichzeitig war das aber schon auch eine gute Einkommensquelle für die Herrnhuter, also die waren sich schon bewusst, dass die Sachen hier ganz gut verkaufen konnten.
Wie die Ritualgegenstände ins Berliner Museum kamen, lässt sich nur noch in Einzelfällen klären. aber dass die einheimischen, soweit nicht völlig überzeugte Konvertiten, ihre Ritualheiligtümer freiwillig den Missionaren übergeben haben, hält Andrea Scholz eher für unwahrscheinlich.
Das wäre ja absurd. Das wäre ja wie, wenn man seine Seele irgendwie hergibt.
Etliche Missionare wollten auch den Zauber der animistischen Religion radikal beenden, sagt Isabella Boser.
Es gab ja Verbrennungen von nichtchristlichen religiösen Objekten, um quasi die Überlegenheit oder den Sieg in Anführungszeichen des Christentums öffentlich zu demonstrieren.
Durch die Verbrennungen sollten zugleich nach christlichem Verständnis die Seelen der Heiden gereinigt werden. Die Vertreter heutiger Missionsgesellschaften verweisen immer wieder darauf, dass viele der Ritualobjekte, die den Weg in die Museen und Sammlungen fanden, Geschenke seien von Einheimischen, die zum Christentum übergetreten waren. Das sei allerdings nicht immer ein reines Glaubensbekenntnis gewesen, räumt der Missionssekretär der Palutiner, Pater Markus Hau, ein.
Ich habe noch mit einem Pater gesprochen, der sagte, ich weiß jetzt nicht, ob die direkt Rosenkranz beten wollten. Ja? Aber die wussten natürlich, wenn die Missionare kommen, gibt es eine Krankenstation, dann gibt es eine Schule, dann gibt es Entwicklung. Und das war natürlich dann schon schnell auch so eine Win-Win-Situation.
Die Einheimischen kamen aber meist nur dann in den Genuss der sozialen und medizinischen Errungenschaften der Missionare, wenn sie, zumindest formal, ihren alten Glauben ablegten, berichtet Isabella Boser über die Basler Mission.
Zum Beispiel mussten Personen, die also auf Krankenstationen der Mission behandelt werden wollten, dann mussten sie ihre Amulette abgeben, weil diese Objekte eben nicht in diesen christlichen Raum kommen durften.
Oft wie in Kamerun gingen die Interessen der Kolonialmacht und der Mission Hand in Hand. So verbot das deutsche Kolonialreich 1899 die Losango, die rituellen Bünde. Diese verfügten über religiöse Masken, zelebrierten Tänze und glaubten an eine übernatürliche Macht ihrer animistischen Religion und waren damit den Missionaren ein Dorn im Auge. Die Kolonialregierung drohte den Bünden, falls sie ihre rituellen Gegenstände nicht ausliefern sollten. In einem Bericht eines Missionars der Basler Mission, Paul Wurm, heißt es, deutsche Kolonialsoldaten seien mit einem Dampfer gekommen, um Mitglieder der Ethnie der Panga zu inhaftieren.
Als der Dampfer wieder fort war, kamen die Panga zu den Missionaren mit der Bitte, den Missionaren ihre Götzen auszuliefern, damit sie nicht vom Gouverneur gefangen genommen werden.
Die nachfolgende Verbrennung der Gegenstände nutzten die Missionare als Machtdemonstration.
Wir setzten einen Tag fest, an welchem sie uns ihre Sachen zeigen sollten, und hernach wollten wir sie verbrennen vor aller Leute Augen. Das wollten die Panga-Leute nicht, doch wir drückten es durch. Zuletzt wurde ein Feuer angezündet und darin fand alles sein Ende. Nach der Zerstörung der Instrumente ließ der Gouverneur 4 von den Panga-Leuten an einem Baum neben dem Fluss erhängen.
Gerade die rituell-religiösen Objekte der Einheimischen wurden in den Missionsmuseen anfangs besonders präsentiert. Sie wurden ausgestellt wie Siegestrophäen, sagt Christoph Schwab, Kurator im Wuppertaler Museum auf der Hart der Vereinten Evangelischen Mission.
So wurden sie auch hier in diesem Museum, das ja schon seit den 1830er Jahren existiert, durchaus auch gezeigt. Das war auch ein Werbemittel für die Mission hier in Deutschland, um Spenden einzuwerben, um Unterstützer zu gewinnen. Seht her, das sind die Früchte der Arbeit eurer Missionare dort in Afrika und Asien.
Es wurden auf jeden Fall insofern Trophäen, wie sie später genutzt wurden und wie sie in den Ausstellungen präsentiert wurden und was sie bezwecken sollten, nämlich letztendlich die Überlegenheit des Christentums über nichtchristliche Religionen zu demonstrieren.
Ein anderer Gegenstand, der heute die eigene Missionsgeschichte kritisch reflektiert, ist der sogenannte Nick-Neger. Auch in der Limburger Ausstellung war er zu sehen, Dominik Müller.
Dieser Opferkasten in Form eines Farbigen, der dann dankbar nickend das Geld entgegennimmt. Das war ja bis weit in die 80er Jahre Realität in fast jeder Kirche.
Auch im Museum der Hermannsburger Mission in der Lüneburger Heide ist diese Spendenfigur noch heute zu sehen. Rainer Allmann ist hier Archivar. Er liest vor, was auf dem kleinen Sockel der schwarzen Figur steht.
Willst du den Heiden Hilfe schicken, so lass mich ärmsten freundlich nicken. Ich war ein armer Heidensohn, nun kenne ich meinen Heiland schon und bitte darum jedermann, nehmt euch der armen Heiden an.
Zwar sei der sogenannte Nickneger später durch eine Weltkugel als Spendenkasten ersetzt worden,
aber wie gesagt, den höheren Sexappeal für den Geber hatte der sogenannte Nickneger.
Zahlreiche Objekte in den missionarischen Sammlungen haben einen rituellen Charakter, oft mit einer besonderen religiösen Bedeutung für die ethnischen Gruppen. Wie soll man heute damit umgehen? Die Berliner Ethnologin Andrea Scholz.
Die Frage des Umgangs mit Ritualgegenständen, das ist wirklich noch ein längerer Prozess, weil rauszukriegen, unter welchen Umständen irgendwas erworben oder angeeignet wurde, ist das eine. Aber dann wirklich irgendwie dahinter zu steigen, was diese Gegenstände ursprünglich mal bedeutet haben, das ist ja nochmal was ganz anderes.
Vor dieser Frage stehen auch die Palutiner in Limburg, sagt Missionssekretär Markus Hau.
Auch ein Grund, mit dem das Museum jetzt vielleicht erstmal zuzumachen, war auch die Ahnung, wir müssen uns da auch nochmal dann neu mit beschäftigen.
Das Limburger Missionsmuseum wurde vor 9 Jahren geschlossen, doch viel weiter gekommen sind die Palutiner noch nicht. Zugutehalten muss man den katholischen Orden, dass manche Klöster ums Überleben kämpfen. Da stehen die Probleme der Missionssammlungen nicht oben auf der Agenda. Es gibt Überlegungen, Teile der Limburger Sammlung im Ursprungsland in Kamerun zu präsentieren. Markus Hau hatte dazu Gespräche mit dem Leiter des Nationalmuseums in Yaoundé geführt und ihm eine Kooperation angeboten.
Und dann sagte er direkt, ja, das würde ihn jetzt sehr freuen, dass wir da wären. Das wäre ja dann das erste Beispiel einer Restitution. Wo ich natürlich mit dem Wort Restitution einfach ein bisschen Schwierigkeit hatte, weil das heißt ja unrechtmäßiger Besitz. So sehe ich unser Museum nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Diebesgeschichte ist.
Doch letztlich zeigte das Nationalmuseum, das sich auf die Kultur Kameruns nach der Unabhängigkeit konzentriert, kein Interesse an den Objekten der Missionssammlung, erinnert sich Markus Hau.
Es wäre jetzt die Frage zu stellen, wollten die das damals eigentlich bewahren für sich? Das ist ja eine sehr europäische Frage. Wir müssen das bewahren und konservieren und am besten auch noch museal aufbereiten. Das ist keine afrikanische.
Andrea Scholz verweist auf ein besonderes Problem. Die Nationalstaaten in Afrika und Lateinamerika, die nach dem Kolonialismus entstanden sind, zeigen ihrerseits wenig Interesse an alten Ritualgegenständen der einheimischen Ethnien.
Das ist deswegen schwierig, weil das handelt sich ja um Nationalstaaten, in denen eben diese indigenen Gruppen ja auch wieder marginalisierte Minderheiten darstellen. Das heißt, was bringt es jetzt zum Beispiel, Objekte nach Kolumbien zurückzugeben und die liegen dann im Nationalmuseum in Bogotá? Es wäre ja auch keine Lösung in dem Sinne.
Bei den Verantwortlichen der Missionssammlungen stellt man sich auch immer wieder die Frage, ob ihre Objekte entsprechend professionell konserviert würden, wenn sie in die Herkunftsländer zurückgegeben würden.
Das muss im Grunde genommen dann auch sicherstehen, dass eine Stiftung dahinter ist, die diese Objekte auch wirklich erhält. Das ist natürlich immer wieder auch eine Sorge, die ja von Europa gestellt wird. Wie können wir auch mit diesen Objekten so gut umgehen, dass sie erhalten bleiben?
Isabella Bosa wünscht sich stattdessen eine Art Paradigmenwechsel. Denn auch wenn die Verantwortlichen der Missionsmuseen und der Missionssammlungen mittlerweile kritischer als früher auf die gesammelten, gekauften, getauschten, geraubten Objekte schauen, gilt dennoch:
Natürlich ist das eine sehr eurozentrische und auch noch missionarische Perspektive, also eine christlich-eurozentrisch geprägte Geschichtserzählung oder Objekterzählung. Und die erfordert definitiv eine Neuerzählung. Und in dem Zusammenhang ist es eben ganz wichtig, dort auch andere Quellen als nur die historischen eigentlich heranzuziehen, nämlich zum Beispiel orale Überlieferungen.
Mündliche Überlieferungen der indigenen Ethnien, die einen ganz anderen Blick auf bestimmte Gegenstände werfen und die auch andere Bezeichnungen verwenden. Denn Sprache schafft auch Wirklichkeit. Die Braunschweiger Ethnologin verweist auf ein Objekt aus der früheren Ausstellung der Basler Mission.
Ein Beispiel wäre da Teufelstänzerhose, was einfach die Bekleidung eines Ritualspezialisten bezeichnet hatte. Aus meiner heutigen Perspektive bin ich ja natürlich drüber gestolpert und es hat mich irritiert. Ich konnte mir nicht viel darunter vorstellen, was eine Teufelstänzerhose denn sein sollte, aber aus Missionsperspektive drückte das wohl eben diesen teuflischen Aberglauben aus.
Deshalb fordert Isabella Bosa:
Eine Dekolonisierung der Sprache ist eben sehr wichtig, weil sich einerseits koloniale Überlegenheitsvorstellungen, aber auch rassistische Vorstellungen und eben auch christlich-eurozentrische, die eben nicht christliche Kulturen abwerten, die sind natürlich in die Sprache eingegangen. Und da müssen wir heute unbedingt neue Begriffe finden, um ja, die kolonialen Weltbilder nicht zu reproduzieren.
Andrea Scholz, die für die Vorbereitung des Berliner Humboldt-Forums eng mit Vertretern indigener Ethnien, unter anderem aus der Amazonasregion, zusammengearbeitet hat, blickt heute anders auf die Gegenstände der ethnologischen Sammlung in Berlin-Dahlem. Bei einigen Objekten wie Flöten, Federschmuck oder Ähnlichem weiß sie nun über deren tiefe religiöse Bedeutung, um die Glaubensvorstellungen indigener Religionsgemeinschaften, dass diesen Gegenständen Leben innewohne, dass sie von Geistern beseelt seien. Das bedeutet als Konsequenz für Andrea Scholz:
Völlig undenkbar, dass sowas ausgestellt wird. Das wäre dann wirklich pietätlos. Die Grenze liegt da, wenn es die Gefühle von anderen verletzt. Also, und das wäre ein absoluter Tabubruch. Also es wäre wirklich undenkbar. Da würde ich alles Vertrauen, was ich mir mühevoll aufgebaut habe, wieder zerstören. Und das spielt wirklich eine große Rolle. Da wohnen sozusagen Geister drin und das war irgendwie ein Riesenthema, dass bei dem einen, dass der Schamane, der sozusagen sein Bezugsschamane ist, vorher hierher eine Reise gemacht hat und geguckt hat, ob diese Geister noch aktiv sind und so. Also das war ganz gefährlich und ein ganz großes Thema.